Hör mal, der Podcast des BSVW mit Felix Reischmann.
Hallo zusammen. Das heutige Thema ist das ehrenamtliche Engagement im Allgemeinen. Darüber habe ich mit der derzeitigen Blickpunkt-Auge-Koordinatorin Steffi Jakob gesprochen. Mit ihr habe ich über ihre persönliche Motivation gesprochen, sich in dem Maße ehrenamtlich zu engagieren, wie sie das gerade tut, über die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für Blinde und Sehbehinderte und auch für die Gesellschaft im Allgemeinen und über die Wichtigkeit von Anerkennung und Feedback für Ehrenamtliche. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ich freue mich heute, die derzeitige Blickpunkt-Auge-Koordinatorin Steffi Jakob zu begrüßen. Hallo Steffi.
Ja, hallo Felix.
So, na, bist du gespannt, was dich erwartet?
Ja, ich bin schon neugierig.
Ne? Hast du dir ja schon Gedanken gemacht?
Ja, so ein bisschen. Mal gucken, ne, was du jetzt mit mir hier so machst.
Ja, dann steigen wir doch direkt einfach mal ins Thema ein. Also wir wollen ja ein bisschen über ehrenamtliches Engagement im Allgemeinen, aber auch im Speziellen bei dir sprechen. Und vielleicht kannst du ja uns einmal so ein bisschen mitnehmen über die Reise, also erstmal zu dem, was du aktuell machst und dann aber vielleicht auch so, wie du da hingekommen bist, weil das, soweit kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das, was du jetzt aktuell machst, das macht man ja nicht so zum Start, sag ich jetzt mal. Das ist ja schon viel. Genau, vielleicht beschreibst du das so ein bisschen.
Ja, okay. Also aktuell bin ich jetzt die Blickpunkt-Auge-Koordinatorin für Nordrhein-Westfalen. Für insgesamt 91 Beraterinnen und Berater in Nordrhein und Westfalen. Das ist schon viel, ne? Und ja, was beinhaltet das, ne? Also ich mache das ja auf Ehrenamtsbasis, was mein Vorgänger eben Johannes Willenberg hauptamtlich gemacht hat. Der Fokus liegt natürlich darauf, meine Beraterinnen und Berater zu betreuen in allen möglichen Sachen, was die Beratung betrifft. Dazu gehört eben auch möglichst Fortbildungsseminare anzubieten übers Jahr, weil auch wenn wir einen gemeinsamen Qualitätsstandard haben auf Bundesebene, ändert sich ja auch vieles immer in der Gesetzgebung, im Sozialen, im Arbeitsrecht. Wenn wir uns erinnern, das Bundesteilhabegesetz ist ja reformiert worden. Das wurde ja peu à peu jetzt in den letzten 5 Jahren stufenweise eben aktiviert. Ja, und da bleibt das nicht aus, dass auch wir uns als Berater und Beraterinnen immer mal wieder fortbilden müssen sollten. Da recherchiere ich eben nach Referenten, möglichst auch im Sozial- und Arbeitsrecht, in der Beratungsqualität. Wie kann ich am besten ein Gespräch führen? Kann ich gut auf Klienten eingehen? Was kann ich da verbessern? Und was auch wichtig ist in unserer Beratung, das vermischen externe Klienten vielleicht immer ein bisschen. Wir machen keine medizinische und keine rechtliche Beratung. Dort kommen wir an unsere Grenzen. Da ist eben das Wichtige zu wissen als Berater, dass wir eben weitervermitteln an die zuständigen Stellen sowas. Ich habe natürlich auch die Aufgabe, immer aktive Mitglieder in den Vereinen oder Bezirksgruppen als BPA Auszubildende anzumelden, sie zu betreuen, ihnen den Inhalt und die Bedeutung der Beratungsqualität nahezubringen. Ja, und ja, das ist so die Hauptsache, ne? Ich bin natürlich auch immer, habe ein Ohr für meine Berater und Beraterinnen, wenn es auf Ortsebene etwas zu besprechen gibt, interne Klärung vonnöten ist, ne? Sowas.
Mhm.
Das ist das, okay, Aktuelle.
Ja, also im Wesentlichen diese Organisation und von Fortbildung, Weiterbildung und erstmal neue interessierte Blickpunkt-Auge-Beraterinnen überhaupt erstmal da ranzuführen. Und ja, Berätst du auch noch selber nebenher? Du warst ja wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, auch davor selber Blickpunkt-Auge-Beraterin?
Ja, also das ist hier in Nordrhein-Westfalen, das wissen, im Allgemeinen wissen das Mitglieder. Also angefangen hat das alles, Felix, mit WSW, Wir sehen weiter. Ein Ausbildungskonzept für die Berater und Beraterinnen hier in Nordrhein-Westfalen nur. Und da war ich natürlich im letzten Seminarmodul dabei. Jo, und dann wurde WSW in dem Sinne abgelöst durch Blickpunkt Auge, was man eben dann auf Bundesebene ins Leben gerufen hat. Wir sind quasi die Vorreiter hier in Nordrhein-Westfalen für diese qualitätsgesicherte Beratungsmöglichkeit.
Und du warst so quasi, ne, bei Stunde Null am Anfang mit dabei, wo sich das entwickelt hat.
So ungefähr, ne?
Und was waren so bei dir so diese erste Berührungspunkte mit der Selbsthilfe oder mit ehrenamtlichem Engagement generell? Kann ja auch sein, dass du in deiner Jugend schon andere Dinge irgendwie gemacht hast, die gar nichts mit blinden, sehbehinderten zu tun hatte.
Also wenn es um das Ehrenamt geht, da habe ich da erst reingeschnuppert, als ich selbst betroffen war. Ne? Ich bin ja 2008 blind geworden, ja. Habe dann noch eine Umschulung gemacht im Berufsförderungswerk Düren, habe die Blindenschrift kennengelernt, PC mit blindentechnischen Hilfsmitteln kennengelernt, sowas. Bin leider berendet worden. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich bin knapp 40, was machst du hier jetzt, ne, Felix? Das ist doch nicht alles, ja. Jetzt abgesehen von der Bewältigung, ne, des Blindseins, das habe ich ja auch noch nebenbei bewältigt, ne, oder bewältigen müssen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gesagt, Mensch, ich muss und möchte was tun. So geht das nicht. Ja, und dann bin ich natürlich hier auf Ortsebene, wo ich wohne, in den Blinden- und Sehbehindertenverein im Rheinkreis Neuss eingetreten. Und habe dort im Vorstand aktiv mitgearbeitet. Dadurch bin ich natürlich auch in dieses Wir sehen weiter Seminarmodul eingestiegen. Ja, und so ging das dann immer weiter. Ja, dann habe ich Blickpunkt Auge, habe ich dann auch noch ein Modul gemacht, damit wir auch zertifiziert werden konnten auf Bundesebene. Ja, und ja, da ging es dann auch mit der Beratung los. Ja. Ne? Ich bin zwischendurch auch im Landesvorstand des Nordrhein-Verbandes aktiv gewesen. Das habe ich 2 Jahre gemacht. Ja, und dann kam eben das Angebot, ob ich nicht die Koordination übernehme. Ja, so ist der Werdegang. Ne? Also für mich ist Felix auf alle Fälle klar, ich möchte nicht so einfach zu Hause sitzen, nichts tun und die Arbeit am Menschen, hier speziell betroffene Personen zu beraten, denen weiterzuhelfen. Also das liegt mir schon sehr am Herzen. Ich habe es ja selber bei mir gemerkt, Felix. Ich bin damals noch in Arbeit gewesen. Ich hatte den Vorteil, in einer Firma zu arbeiten, in der es den Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung gab. Und so hatte man mich auch wirklich gut aufgenommen und hat mir die weiteren Wege ebenso aufgezeigt. Integrationsfachdienst, Umschulung in Düren, sowas, ja. Gut, letztendlich, leider Gottes, konnte ich in der Firma nicht weiterarbeiten, weil das im Dienstleistungsbereich war. Aber ich wusste zumindest, wohin ich mich wenden kann. Und man merkt ja heute auch immer noch in den Beratungen, gerade späterblindete oder spätsehbehinderte Menschen, die so mitten aus dem Leben gerissen werden, die Arbeit nicht mehr machen können, die wissen meistens nicht, an wen kann ich mich wenden. Und da finde ich, Felix, das so wunderbar und angemessen, dass wir solche Beratungsstellen und eben Orte haben.
Mhm. Ja, nun ist dann jetzt deine jetzige Tätigkeit auch ein bisschen übergegangen von, also du berätst ja immer noch, aber jetzt bist du ja auch viel so mit Organisation und Planung beschäftigt. Macht dir das genauso viel Freude oder wenn du so die verschiedenen Bereiche deines Engagements so in den Blick nimmst, was hat dir da so am meisten Freude gemacht?
Die Beratung auf alle Fälle. Ne? Also das tut schon gut, wenn man dann vom Klienten am Telefon hört oder in der Präsenzberatung. Wissen Sie, die Beratung hat mir so viel geholfen und sie waren wirklich so einfühlsam. Sie können das verstehen, weil ich ja auch selbst betroffen bin. Das mag immer so ein kleiner Vorteil sein, Felix, muss aber nicht. Ne? Auch sehende Personen sind genauso gut in der Beratung wie ich. Ne? Aber das tut einem schon gut, ja. Ne? Aber jetzt die Organisation für ganz Nordrhein-Westfalen. Es ist eine sehr kompakte Arbeit. Ne? Ich bin ehrlich, Felix, hätte ich vorher nicht gedacht. Ne? Was da alles so im Hintergrund organisiert, bedacht und gemanagt werden muss, das ist schon enorm.
Wie viele Stunden bist du da so wöchentlich mit zugange?
Ja, also ich würde schon sagen, im Durchschnitt 20 Stunden. Ich habe ja zwei Tage in der Woche offizielle Sprechzeiten für externe wie auch interne. Ja, das ist Montag und Mittwoch von 9 bis 16 Uhr. Und natürlich nehme ich auch zwischendurch Telefonate an. Ja, das ist alles kein Thema. Aber in der offiziellen Sprechzeit, da bin ich da und arbeite auch am PC. Ja, so ist das.
Ja, du hast ja schon ein paar Sachen auch erzählt, warum das dich motiviert, so viel zu geben. Also du gibst ja schon, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil du wirklich 20 Stunden hätte ich jetzt auch so ungefähr geschätzt, weil du da so engagiert bist. Also das machen ja wirklich nicht viele. Es gibt viele ehrenamtlich Engagierte, aber das ist ja wirklich eine ganze, ganze Menge. Vielleicht kannst du bei der Motivation nochmal so grob umreißen, so deine Beweggründe, die dich da motivieren, ja so viel Zeit auch von deiner Freizeit zu opfern.
Ja, also nichtsdestotrotz, Felix, ich höre ja immer so, ja, das ist ja nur ein Ehrenamt, wenn man das so im Allgemeinen hört. Ich bin da nicht der Meinung, auch in einem Ehrenamt, also du übernimmst schon eine Verpflichtung und eine Verantwortung. Und das ist mir von Anfang an bewusst gewesen. Und dafür habe ich mir auch vorgenommen, genügend Zeit dafür zu opfern, sag mal jetzt mal, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja? Weil es ist ja auch nicht nur die Sprechzeiten Montag und Mittwoch. Wir organisieren ja auch Wochenendseminare, ja, oder samstags Tagesseminare. Und das geht schon in die Stunden rein, ja. Ne? Also da bin ich mir schon bewusst, ja, das gebe ich gerne die Zeit dafür ab, weil es ist ja auch ein dankbarer Job. Ne? Überwiegend, Felix, sehr oft, ich bin jetzt, ja, knapp über ein Jahr bin ich jetzt Koordinatorin, aber ich habe jetzt schon in dieser Zeit sehr viel positives Feedback bekommen, ja, auch kritische, das ist kein Thema, ja, ne? Und daraus kann man ja lernen, wenn es denn vonnöten ist, ne? Aber es macht mir einfach Spaß, Felix, mit Menschen zu arbeiten. Ich bin gelernte Hotelfachfrau und bin zumindest bis zum Schluss, als ich blind geworden bin, immer in der Dienstleistung gewesen, weil ich einfach gern bei Menschen bin. Ja, Menschen sind zwar sehr unterschiedlich, ne, und man ist sich nicht immer grün, aber so ein Bürojob, wo du nur eben so stur vor dich hin arbeitest, das war sowieso noch nie was für mich. Ich bin einfach eher, ich knüpfe gern Kontakte. Ja, ich helfe, ich möchte einfach gern helfen, um auch, und das ist mir sehr wichtig, auch mal zu sagen, Felix, an die Gesellschaft wieder was zurückzugeben. Ich habe das jetzt natürlich in den letzten zehn Jahren erstmal alles selber kennengelernt, was wir in Deutschland schon grundsätzlich für Hilfen haben, wenn man ein Handicap hat. Ob im Rollstuhl man sitzt oder taub ist oder blind. Also wir sind da, das Sozialgefüge ist bei uns in Deutschland schon sehr gut aufgebaut gegenüber anderen Ländern. Es ist immer verbesserungswürdig, kein Thema, ja. dafür streiten und kämpfen wir ja immer wieder auf politischer Ebene. Mhm. Ja, aber ich möchte auch, dass da ich hier in Deutschland so gesichert leben kann, ich sage das jetzt so einfach, ja, gesichert leben kann, möchte ich der Gesellschaft was zurückgeben. Das ist für mich ganz wichtig.
Okay. Ja, also man könnte natürlich jetzt auch so eine ganz andere Einstellung von deiner Seite aus vertreten, weil du ja eben mit diesen 20 Stunden, und das ist ja auch nicht so eine ganz einfache Arbeit, die du da machst, könnte man ja auch irgendwie denken, ja, das wäre jetzt auch schön, wenn ich da jetzt bezahlt werden würde dafür. Oder es gibt ja so den Spruch, was wäre Deutschland ohne das Ehrenamt? Und man könnte sich ja auch mal die Frage stellen, wie würden Blinde und Sehbehinderte beraten, betreut, umsorgt, wie auch immer werden, wenn es die Selbsthilfe nicht geben würde, ne? Dann, also so, der Staat ruht sich ja an manchen Stellen auch manchmal ein bisschen darauf aus und ist natürlich auch froh. Ja. Also es ist so eine, andererseits ist es eine total sinnstiftende Tätigkeit, und du bist ja auch irgendwie da in, ne, so wie ich dich jetzt wahrnehme, findest du deine Arbeit ja auch eben sinnstiftend und auch spannend, ne? Es sind ja spannende Projekte.
Auf jeden Fall.
Und ja, das wäre ja auch, ja, es ist, ich bin da auch zwiegespalten so, ne? Also so, was diese Punkte angeht. Aber interessant auf jeden Fall deine Perspektive.
Ja, ne, da gebe ich dir recht. Natürlich habe ich daran jetzt nicht gedacht, Felix. Das ist natürlich der zweite Punkt. Also man könnte das schon honorieren, ja. Ne? Natürlich habe ich jetzt als Ehrenamtler kein Budget, aber so eben die Unkosten, die Nebenkosten, so Reisekosten, wenn ich irgendwo hinfahre in meiner Funktion, ne? Oder Taxirechnungen, das wird dann schon gestützt über unsere zwei Blinden- und Sehbehindertenverbände. Ja, das muss zumindest sein, Felix.
Ja. Ne?
Also da wollen wir ja auch mal ehrlich drüber sprechen. Ne? Wenn man bedenkt, ich arbeite viel von zu Hause aus, die Stromkosten, Energiekosten, ne?
Absolut, klar.
Die trage ich.
Ja.
Ne? Das sind ja auch Punkte, ne? Das kann man schon mal transparent machen.
Ja, was glaubst du, sind denn so die Herausforderungen von Selbsthilfeorganisationen oder denjenigen, die Ehrenamtlichen unterstützen sozusagen, die, was für Voraussetzungen sollten deiner Meinung nach geschaffen werden für die Ehrenamtlichen, damit die auch langfristig dabei sind, Freude haben, motiviert bleiben? Was glaubst du?
Ja gut, dann würde ich aber als erstes schon sagen, Felix, es sollte schon so ein Opulus eingeführt werden.
Ja,
das ist immer ein Anreiz. Ja, ne? Gerade eben mein Beispiel, ich arbeite von zu Hause aus. So, dann kann ich zumindest von diesem Opulus auch die Energiekosten bezahlen. Ja, ne? Und oder das Essen, wenn ich unterwegs bin und über den Tag mir irgendwo was eben dann beschaffen muss. Ne?
Ja.
So, die Verköstigung bezahlen, sowas. Ne? Da bin ich überzeugt, das ist immer ein Anreiz. Ja. Aber da fällt mir, ja, und ansonsten, ja gut, ansonsten sollte man schon von selbst so ein gewisses Flair dafür haben, ne? Wenn man jetzt mal das Einfühlungsvermögen mal bedenkt, ne? Also man sollte schon wirklich sehr gern mit Menschen arbeiten, zuhören können, sowas, ja. Ist manchmal nicht so leicht, Felix. Ja,
kenne ich auch aus meiner Arbeit.
Ne? In erster Linie ist es im Ehrenamt. Oder auch, dass ich vergleiche das auch immer mit den mit Hobbys hier, Kegelverein oder so. Also es muss Spaß machen.
Ja.
Ne? Wenn der Spaß verloren geht, dann sollte man das auch niederlegen. Oder wenn man dann nur noch negativ eingestellt ist, weil irgendwas nicht vorwärts geht auf Ortsebene oder weil man keinen Rückenhalt hat durch eben andere Mitglieder im Verein oder was auch immer da intern für Störungen eben passieren, dann sollte man natürlich auch ehrlich sich selbst gegenüber sein und sich ein anderes Feld suchen. Sag ich jetzt.
Ja, ich denke, Wertschätzung und Anerkennung wird wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Punkt sein. Das ist wahrscheinlich für Hauptamtliche auch sehr wichtig, aber ich denke mal, gerade im Ehrenamt, wo es ja dann nicht der Hauptamtliche kann immer noch sagen, ja, keine Ahnung, ich habe meinen Gehaltscheck, sage ich jetzt mal, ja, so blöd, ne, rutscht mir alle den Buckel runter, aber zumindest habe ich mein Geld so.
Genau.
Ist langfristig auch nicht schön, aber für die Ehrenamtlichen, das denke ich auch, ist das wahrscheinlich dann noch bedeutender dann auch. Dass das,
das ist sehr bedeutend, ne? Weil man eben ja, guck mal, wenn ich jetzt in Arbeit bin, ne? Gut, die Wertschätzung dort funktioniert auch nicht immer, aber im Allgemeinen gehen wir von aus, da wird man ja auch gewertschätzt, ja? Im Ehrenamt habe ich manchmal so das Gefühl, da wird immer nur gefordert, ob von den Mitgliedern oder von anderen Aktiven. Da wird immer so, immer hier, ich fordere was von dir, ne? Aber nicht irgendwann mal ein Dankeschön, ne? Ich finde das hier bei mir gut. Wie gesagt, wir sind verschieden, die Menschen, aber ich habe mich im letzten Jahr, ist mir das aufgefallen, meinen 91 Beraterinnen und Berater, ich habe immer mal zwischendurch von vielen Leuten mal einfach eine Mail bekommen, Steffi, danke, dass du das machst, ne? Oder Steffi, schön, wie du das machst. Mhm. Und das tut einem schon gut, ne? Und andersrum schaue ich natürlich auch, dass ich meinen Beratern auch immer in den Rundmails eben auch das Gefühl gebe, Leute, schön, dass ihr da seid. Ne?
Ja.
Das sage ich dir ja auch immer.
Ja, stimmt. Doch, du bist wirklich eine, die das auch öfters ausdrückt. Ich denke auch, dass viele eigentlich dankbar sind, das aber nicht zum Ausdruck bringen. Das ist ja dann eigentlich so
immer
schade.
Nur fordern, ne? Immer nur fordern ist nicht so, das ist nicht schön. Ob jetzt auf Arbeitsebene oder Ehrenamtsebene. Mhm. Ich sage dann immer, nicht nur fordern, bitte auch liefern, ja?
Ist so. Welche Rolle spielen deiner Meinung nach so die Fortbildung und Weiterbildung? Ist das für die Ehrenamtlichen, mit denen du ja auch zusammenarbeitest, eine Motivation für das Ehrenamt, dass sie sowas besuchen können? Das ist ja, ne, andere zahlen dafür ja zum Teil auch Geld. Oder ist das manchmal auch nervig oder irgendwie noch eine Belastung? Weil man muss sich ja auch weiterbilden, jetzt bei Blickpunkt Auge, jetzt im Speziellen sozusagen, um ja einfach den Qualitätsstandard auch zu halten. Also wie sehen die das oder wie siehst du das persönlich für dich und wie sehen das so die Leute, mit denen du so zu tun hast?
Also in erster Linie sind unsere Berater und Beraterinnen sehr engagiert und wollen das auch, ja, dass die Fortbildungsseminare angeboten werden. Es ist ja in erster Linie wirklich so, es ändert sich immer mal wieder was im Gesetz, ja, oder wenn es um Sozialrecht oder Arbeitsrecht geht oder im medizinischen Bereich, ja, gibt es ja auch in der Wissenschaft immer mal wieder Fortschritte, die man dann auch eventuell in der Beratung dem Klienten nahe bringen kann, obwohl hier natürlich auch wieder die Grenze ist, wir sind kein Arzt, ja, wir können nur beraten oder weitervermitteln. Ja, und da sind die Leute immer ganz heiß drauf, ne? Und auf der anderen Seite, also ich finde es sehr wichtig, ne, so eine Fortbildung. Also bitte, ich achte auch immer drauf, dass die Berater und Beraterinnen zumindest ein Fortbildungsseminar im Jahr belegen, weil wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, dass wir die Qualitätssicherung einhalten. Ja, und das heißt ganz einfach, durch Fort- und Weiterbildungen sind unsere Berater und Beraterinnen möglichst immer auf dem aktuellen Stand. Das muss einfach so sein, weil das fehlt uns ja in der Beratung, Felix. Ne? Da kommt dann jemand und in dem Pflegegraden hat sich was verändert. So, wir haben aber den aktuellen Stand nicht und erzählen denen sonst was, ne? Vom Pferd.
Klar.
Ja, dann gehen die natürlich auch weiter, die werden weitervermittelt in die Seniorenberatung, wo auch immer, oder beantragen dann Pflegegrad und sind nicht auf dem aktuellen Stand. Das ist natürlich rückwirkend für uns als Berater ganz negativ, ne?
Ja.
Also, und deshalb bestehe ich da auch immer bitte drauf, Leute, möglichst richtet es ein, zu den Themen zu kommen. Natürlich gebe ich auch im Nachhinein, wenn es dann eben möglich ist, die Skripte weiter. Es gibt immer für die Themen immer ein Skript im Nachhinein. Nur das Theoretische, Felix, damit können nicht immer alle was anfangen. Ja, Theorie ist okay und das muss auch sein. Aber wenn man dann in so einem Präsenzseminar ist, da kann man den Referenten nochmal mit seinen speziellen Fragen löchern. Ne? Das hast du eben nicht, wenn du nur das Skript erhältst. Ne?
Ja, geht mir auch oft so. Ja, glaubst du, dass es vielleicht auch eine Schuss extra Motivation ist, gerade in der Selbsthilfe, wenn man dann Fortbildungen belegt, die ja ganz eng, nicht immer, nicht alle, aber sehr viele doch mit einem persönlich auch zu tun haben. Also ich kann mir vorstellen, viele haben ja dann auch einen direkten Nutzen, wenn es um irgendwelche Hilfsmittel gibt, von denen man noch gar nichts wusste
natürlich,
irgendwelche neuen Möglichkeiten für einen persönlich dann auch.
Ja. Ja, dafür sind ja die Fortbildungen da, weil auf Ortsebene, wenn der Berater und die Beraterin so im Alltagsgeschäft ist, ne, da hast du nicht so die Möglichkeit, dich weiter zu informieren, als auf dem Fortbildungsseminar. Dafür machen wir das ja. Ne? Mhm. Und die Leute sind da ganz begeistert, also meine Berater und Beraterinnen, das wird immer sehr gut besucht. Ich habe jetzt im letzten Jahr, habe ich mal das für mich so intern, Felix, mal aufgelistet. Und warte mal, ich muss jetzt nicht, dass ich lüge. 3/4 der Beraterinnen haben an Fortbildungsseminaren teilgenommen. Ja, und das ist ein guter Durchschnitt. Ne? Mhm. Es gibt immer Situationen, wo der Berater oder die Beraterin nicht kann. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben viele unter uns, die hauptberuflich arbeiten. Und das Ehrenamt eben in ihrer Freizeit machen. Und da ist es mitunter auch mal, am Samstag ein Fortbildungsseminar. Das ist das einzige Wochenende im Monat, wo ich mal ein bisschen ausruhen kann. Das ist alles verständlich. Ja. Hm.
Ne? Ja, Flexibilität muss man dann schon auch denen gewähren, dann wahrscheinlich.
Ja, ne. Aber ich bin ganz stolz auf unsere Beraterinnen und Berater im letzten Jahr. Es hat sich erhöht, die Anzahl an Teilnahmen der Seminare. Da kann ich auch mal ein Lob aussprechen. Ne? Ich hoffe mal, die BBAler hören hier dann auch zu.
Ja, und auch die Beratungsanfragen, meine ich, hast du neulich erwähnt, dass die auch mehr geworden sind von 2022 im Vergleich zu 2021.
Es geht wieder hoch in der Anzahl, ne? Finde ich ganz toll. Ja gut, man hat natürlich in den letzten 2 Jahren gemerkt, viele Ratsuchende, die können nicht so am Telefon sprechen. Denen ist es lieber in der Präsenz, sich dem Berater eben möglichst zu öffnen. Ja, und für die ist das eher schwierig am Telefon. Und dann natürlich auch für mich als Beraterin. Man kann am Telefon manchmal nicht so mitbekommen, was möchte der Klient überhaupt. Ja, ne? Da geht es eher darum, vielleicht das aus der Nase ziehen zu müssen oder nur einfach die Fakten runterzurasseln. Das ist in der Präsenzberatung natürlich besser, sage ich.
Ja, es kommt meistens, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Präsenz, dass dann meistens alle Themen auf den Tisch kommen. Und beim Telefon oftmals nicht. Und meine Hypothese dazu ist auch so ein bisschen, dass der Klient, wenn der dann auch den Weg auf sich nimmt, sozusagen, ihn zur Beratungsstelle, dass der sich dann schon im Auto, in der Bahn, wie auch immer er dahin fährt, viele Gedanken macht, was will ich da sagen? Und das will der dann auch alles loswerden. Am Telefon ist ja immer, man kann ja theoretisch morgen nochmal anrufen oder so, was man dann nicht immer tut. So, also so das ist so meine Wahrnehmung auch. Gibt es bestimmt auch ein paar Tricks in der telefonischen Beratung, wie man gut Fragen stellt, dass auch alles auf den Tisch kommt. Aber das ist schon so ein Punkt.
Das ist ein wichtiger Aspekt, aber weil du gerade darauf zu sprechen kommst, ich versuche in der telefonischen Beratung immer mal so zwischendurch mal wieder nachzufragen. Ich fasse noch mal zusammen. Also Sie hatten jetzt die und die Frage. Habe ich die für Sie jetzt vollständig beantwortet oder ist Ihnen da noch was eingefallen? Worüber können wir noch sprechen? Sowas, ne? Dass man zwischendurch immer mal wieder so eine Zusammenfassung macht. Und dann merke ich eben der Klient, ach ja, Mensch, da war ja noch was, ne? Ich möchte Sie das und das noch fragen, ne? Da fühlen die sich auch sehr aufgehoben. Das ist mir so aufgefallen. Danke, dass Sie nochmal nachfragen. Ne, hätte ich jetzt vergessen. Aber auf der anderen Seite, um das auch nochmal anzusprechen, dann gibt es natürlich auch wieder die andere Seite, dass die Leute eher am Telefon reden, als wenn sie in der Präsenzberatung sitzen. Ne?
Klar.
Auf alle Fälle ist es wirklich wieder mehr geworden. Ne? Dadurch auch, dass wieder auch auf Ortsebene wieder viel mehr gemacht wird, ne? In den Bezirksgruppen oder in den Ortsvereinen in Nordrhein. Ich sag mal, wir leben wieder.
Schön. Ja? Zum Abschluss hätte ich dann noch eine Frage. Wenn es jetzt irgendwelche ZuhörerInnen gibt, die blind oder sehbehindert sind, was kannst du denen so raten von dem, was du kennengelernt hast, was für Möglichkeiten gibt es in NRW oder vielleicht auch in Deutschland, sich ehrenamtlich zu engagieren?
Ja gut, also in erster Linie würde ich mal sagen, wenn man Mitglied in einem Verein oder in einer Bezirksgruppe ist, natürlich intern natürlich sich zu engagieren. Ne? Das ist auf Ortsebene auch sehr wichtig. Es gibt immer Möglichkeiten. Ne? Es kommt immer darauf an, was mache ich denn noch gern? Was würde mir Spaß machen? Hm. Es gibt ja so innerhalb des Vereins Organisationen von Tagesausflügen oder die Organisation der Weihnachtsfeier oder überhaupt. Es gibt in vielen Vereinen oder Bezirksgruppen so Untervereine, so Gruppen, Kegeln, Tandemfahren, sowas. Ne? Mhm. Es kommt eben darauf an, macht mir das Spaß. Und wenn man natürlich jetzt auf Blickpunkt Auge wieder bezogen darauf kommt, wenn ich jetzt für mich sage, Mensch, das klingt doch toll, ich bin qualifiziert, ich kann mein Wissen und meine Erfahrung, die ich selbst getätigt habe als Betroffene, weitergeben. Mensch, so eine Zertifikation, das wäre was für mich. Man muss wirklich immer oder sollte schauen, Felix, was kann mir Spaß machen?
Ja, also ich habe das jetzt auch so nach meinen Erfahrungen, dass man halt in der jeweiligen Bezirksgruppe oder Ortsvereine, das ist ja von Bundesland zu Bundesland, das sind ja die Landesvereine unterschiedlich aufgestellt, aber dass man da erstmal vorfühlen kann, was macht die überhaupt, was passiert, was gibt's da überhaupt, aber natürlich auch, wenn man da mal Fuß gefasst hat, dass man da selber auch sehr kreativ sein kann mit seinen eigenen Ideen. Genau, und die Beratung, die scheint ja, wie du gesagt hast, so ohnehin zu boomen, nehme ich ja auch wahr. Also da kann man natürlich aktiv sein, auch das deutschlandweit, nicht nur in NRW. Das ist doch mal ein kurzer, guter Umriss für Menschen, die Lust haben, noch entweder nebenberuflich oder eben dann auch erstmal so als Einstieg, sich ehrenamtlich zu engagieren. Auch Angehörige können das ja wahrscheinlich.
Natürlich, natürlich.
Blinden und Sehbehinderten auch immer gerne gesehen.
Das wird sehr gern gesehen, Felix, weil eben letztendlich wir versuchen in unserer Situation natürlich selbstbestimmt und auch möglichst selbstständig zu leben. Letztendlich dürfen wir aber nicht vergessen, Felix, wir kommen an unsere Grenzen. Ja, und da ist eben eine sehende Assistenz oder sehende Hilfe in Form des Angehörigen enorm wichtig und vorteilhaft.
Ja, das war doch mal ein guter Umriss über deine jetzige Tätigkeit und die Tätigkeit auch deiner ehrenamtlichen Beratern, die du da gerade am Koordinieren bist. Vielen Dank, Steffi.
Das war Hör mal, der Podcast des BSVW, Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen. Internet www.bsvw.de. E-Mail podcast@bsvw.de.